Asis Ains US Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Montag, den 16. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujiastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, US Residency Slack Jalan. Wiranto wird aufgebaut an der Grenze Merauke-Papua besichtigen. Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren kann viele Sektoren fördern. 150 Millionen Indonesier wohnen in erdbebengefährdeten Gegenden. Muslimische Weltjugendkonferenz für Palästina in Bandar Lampung. UNESCO legt den Rinjani-Vulkan und Ciletuh Pelabuhan Ratu als World Geopark fest. Indonesien ist Gastgeber des Asiatis Pacifischen Bridge Turniers. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto wird einige Aufbauprojekte an der Grenze Merauke-Papua besuchen. Nach der Meldung des Ministeriums für Politik, Recht und Sicherheit dient der Besuch von Wiranto auch dazu, einige eingeweihte Projekte an der Grenze Papua zu besichtigen. Wiranto sagte am 15. April 2018 dazu, dass die Regierung unter der Führung von Joko Widodo und Yusuf Kalla sich auf den Bau der Infrastrukturen an der Grenze Indonesien fokussiere. Dieser Fokus solle dazu beitragen, die Wirtschaft an der Grenze anzukurbeln. Der Plan zum Besuch des Aufbaus in Merauke wird mit der Nationalbehörde für Verwaltung der Grenze koordiniert werden. Diese Behörde hat die Aufgabe, verschiedene Aufbauprojekte der Ministerien und Regionalinstitute an den Grenzgebieten zu koordinieren und synchronisieren. Diese Aufgabe übereinstimmt mit dem Aufbauprogramm von Präsident Joko Widodo und Vizepräsident Yusuf Kalla. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren kann die Investitionen steigern und das Wachstum anderer Sektoren, wie unter anderem der Arbeitsplätze, der Erhöhung der Bruttoinlandsproduktes und des Wirtschaftswachstums ankurbeln. Beispielsweise dient die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und China dazu, die Handelsbeziehungen beider Länder zu stärken. Das sagte der Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan am 15. April 2018 in Jakarta nach der Meldung von Republika Online. Der Minister zufolge befindet sich eine der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und China, die das Wirtschaftswachstum ankurbele in der Gegend Morowali, Central Sulawesi. Durch diese Zusammenarbeit erhöhe sie das Wirtschaftswachstum in dieser Gegend bis 60%. Luhut Binsar Panjaitan fuhr fort, er werde die Investition mit China im Bereich der Infrastruktur, der Konstruktion, des Baus der Eisenbahnschienen, der gebührenpflichtigen Straßen, der Kraftfahrzeugprodukte, des Grüneigentums, des Kraftwerkes, des Stahl und des Eisen erhöhen. Die Nationalbehörde für Milderung der Katastrophen BNPB hat offiziell den 26. April als Tag der Katastrophenbereitschaft HKB benannt. Dies wird von der Lage Indonesien als katastrophengefährdetes Land gefördert. Der BNPB-Leiter Willem Rampainile sagte am 15. April in Jakarta, Indonesien sei schwer von Naturkatastrophen zu entkommen, da es vom pazifischen Feuerringen umgeben ist.
Kita tahu juga bahwa negara kita ini dilalui oleh cincin api Pasifik, sehingga ada 150.
Wir wissen, dass unser Land vom pazifischen Feuerring umgeben ist. Dadurch wohnen 150 Millionen Indonesier in erdbebengefährdeten Gegenden, 60 Millionen Indonesier in überschwemmungsgefährdeten Gegenden, 40 Millionen Indonesier in erdrutschgefährdeten Gegenden, 4 Millionen Indonesier in tsunami-gefährdeten Gegenden und 1,1 Millionen in eruptionsgefährdeten Vulkangegenden. Willem Rampainile fuhr fort, die Milderung der Katastrophen sei die Verantwortung und gemeinsame Angelegenheiten der Regierung, der Gesellschaften und der Gesellschaft. Daher führt BNPB die Gedenkfeier den HKB-Tag durch, daran alle diese Seiten teilnehmen. Durch die Benennung des Tages der Katastrophenbereitschaft HKB hofft Willem Rampainile, dass man mehrere Indonesier vor Naturkatastrophen retten könnte, vor allem um die Folge der Katastrophen zu vermindern. Einige humanitäre Organisationen, die sich im indonesischen Konsortium for Liberation of Al-Aqsa, ICLA, vereinigen, arbeiten mit der Provinzregierung von Lampung zusammen, um die erste muslimische Weltjugendkonferenz für Palästina und Jerusalem in Bandar Lampung zu veranstalten. Der Programmleiter von ICLA, M. Ansarullah, sagte in Jakarta, dass die Konferenz vom 30. April bis 2. Mai 2018 stattfindet und das Thema Aufbau der Kooperation der muslimischen Weltjugendlichen zur Befreiung Palästinas und Jerusalems haben werde. Im Zufolge diene die Konferenz dazu, das Verständnis der muslimischen Jugendlichen über die Wichtigkeit des Kampfes zur Befreiung Palästinas zu einigen und die Weltjugendlichen zu vereinen, damit sie konkrete integrierte Maßnahmen ergreifen können. Die Konferenz wird 200 Jugendlichen aus 20 Ländern, die die palästinensische Unabhängigkeit in den Vereinten Nationen unterstützen, einladen. Der Rinjani-Vulkan auf der Lombok-Insel in West Nusa Tenggara wurde zum Weltgeopark bei der Sitzung der UN-Organisation für Bildung, Wissen und Kultur, UNESCO in Paris, Frankreich, am Donnerstag, den 12. April 2018 festgelegt. Dies sagte der Assistent des Wirtschafts- und Aufbaubereiches der Provinzregierung West Nusa Tenggara, Khairul Masul, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Er setzte alle Seiten, die geholfen worden sind, um die Status des Weltgeoparks zu erreichen. Des Weiteren hat die UNESCO den Geopark von Ciletu, Pelabuhan Ratu, im Bezirk Sukabumi West Java als der erste Weltgeopark in West Java offiziell anerkannt. Dies sagte der Gouverneur der Provinz West Java, Ahmad Heriawan, gestern am Strand Palampang im Gebiet des Ciletu Geoparks. Er sagte dazu, der Geopark werde offiziell im September 2018 eingeweiht. Dabei wird das Zertifikat von UNESCO Global Geopark überreicht. Indonesien ist Gastgeberland des Asiatisch-Pazifischen Bridge Turniers oder Asia-Pacific Bridge Federation Open Youth Championship 2018. Das Turnier findet in Bogor, West Java vom 13. bis 20. April 2018 statt. In diesem Jahr gibt es 7 Länder, einschließlich Indonesien, die an dem Turnier teilnehmen. Dies sagte der Leiter des Vorstands des Indonesischen Bridge-Verbandes, Eka Wahyu Kasih.
Saat ini, para pemain Plaknas untuk Asian Games sedang melakukan pelatnas di Jakarta, dan mereka akan diikut sertakan pada kejuaraan internasional di Turki, dan kemudian akan melakukan serangkaian tryout, ada 4 tryout di Amerika Serikat yang berakhir dengan kejuaraan di Atlanta. Dan kejuaraan Atlanta merupakan salah satu tertinggi di dunia, di mana pemain-pemain dunia semua akan bermain di situ. Dan setelah dari Atlanta, mereka akan dibina lagi oleh pelatih dunia, yaitu Christoph Martin, pelatih dunia.
In diesem Jahr nehmen sie beim Länderdarenteil. Sie sind Australien, Chinese Taipei, China Hong Kong, China, dan di Philippinen und Thailand und Gastgeber Indonesien. Unser Team, das wir dabei beteiligen. Wir geben allerdings die großen Chancen für Athleten aus verschiedenen Gebieten in Indonesien, an diesem Turnier teilzunehmen. Und Indonesien beteiligt fast 12 Teams an 4 Kategorien teilzunehmen. Die 4 wettgeeiferten Kategorien sind Junior U21, Girls U21, Youngster U21 und Girls U21. Eka Wayukasi sagte dazu weiter, der Vorstand des Indonesischen Bridge-Verbandes entsende zurzeit die Athleten des Nationalen Trainingszentrums nicht, da diese nationalen Athleten sich auf Asian Games 2018 fokussieren. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.919,77 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.355,12 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.768 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar mit dem Thema Bereitschaft Indonesiens als Gastgeber des jährlichen Treffens des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Diese Woche in Washington DC wird das Frühlingstreffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank stattfinden. Es ist ein normales Treffen für den IWF und die Weltbank. Für Indonesien ist dieses Treffen aber ein besonderes Treffen, da es mit der Vorbereitung als Gastgeber des jährlichen Treffens des IWF und der Weltbankgruppe verbunden ist, das im nächsten Oktober auf Bali stattfinden soll. Damit wird ein Team, das aus dem Koordinationsminister für Kommunikation und Informatik Rudiantara und der Generaldirektorin für Information und öffentliche Kommunikation Niken Widyastuti besteht und vom Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten Binsar Panjaitan geleitet wird. Diesem Treffen in Washington DC bei Wonen. Dieses jährliche Treffen des IWF und der Weltbankgruppe 2018 in Nusa Dua, Bali, ist für Indonesien sehr wichtig. Daran werden etwa 15.000 Delegierten und Unterstützer teilnehmen. Kürzlich besuchte die Geschäftsführerin Christine Lagarde Jakarta, die Vorbereitung Indonesiens dafür zu besichtigen. Lagarde wurde alle Aspekte, die von Indonesien als Organisator dafür gut vorbereitet werden. Sie hat auch die Area in Nusa Dua Bali Convention Center besichtigt. Das Vertrauen für Indonesien als Gastgeberland für dieses Treffen im nächsten Oktober ist der Moment zur Werbung des Geschäfts und des Tourismus. 15.000 Delegierten, die diesem Treffen beiwohnen werden, sind unter anderem Finanzminister, Gouverneure der Zentralbanken, Bankier und Vorstandsvorsitzenden der Unternehmen aus weltweiten Ländern. Man sagt, dass die Lage auf Bali zurzeit in Sicherheit ist. Der Begagung der Kutzli ausbrach, zeigte keine Eruption mehr. Indonesien bereitet für dieses Treffen auf Bali so gut wie möglich einschließlich der Sicherheitsgarantie durch die Anwendung des hohen Sicherheitsstandards für dieses Treffen. Indonesien hat Elitentruppe, die einer der besten Elitentruppen auf der Welt ist. Es gibt auch das Detachment Jala Mangkara, das Sondertruppe Amphibi ist. Für die Polizei hat Indonesien das Antiterror Sonderdetachment 88. Die Teilnehmer des jährlichen Treffens 2018 des IWF und der Weltbank können ebenso die Naturschönheit von Bali, die als Gottesinsel bekannt ist, genießen. Das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 16. April wie folgt. Lenin kehrt nach der Februarrevolution in Russland aus dem Schweizer Exil nach Petrograd zurück. Die mehrtägige Zugfahrt durch Deutschland, Schweden und Finnland ist mit Unterstützung der deutschen obersten Heeresleitung zustande gekommen. Trotz dieser Vorsicht provozierte die Art und Weise der Rückkehr Lenins und mehr noch die von ihm danach verfolgte Politik bereits 1917 den Verdacht, er handele im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung der Deutschen. Schon bei Lenins Eintreffen in Petrograd am 16. April brachte die konservative Presse der russischen Hauptstadt diesen Wurf ins Spiel. Während der Juli-Krise setzte die provisorische Regierung in großem Stil Gerüchte in Umlauf. Lenin stünde im Sold der Deutschen. Eine amerikanische Regierungsbehörde veröffentlichte 1918 die gefälschten Sisson-Dokumente, um eine German-Bolschewiks-Konspirasi zu belegen. Der deutsche Sozialdemokrat Eduard Bernstein sprach im Januar 1921 in einer Artikelserie im Vorwort als erster von sicher mehr als 50 Millionen Goldmark, die 1917 direkt an die Bolschewiki geflossen seien. Als Quelle für die Behauptung nannte er in einem Privatbrief unbedingt glaubwürdige Personen von Wettruf. Das nächste historische Ereignis war im Jahre 1952 über die Gründung der Elitentruppen der Indonesian Army Kopassus. Die Elitentruppen Kopassus ist eine Sondereinheit der Indonesian Army, die spezielle Operationsmissionen wie direkte Aktion, unkonventionelle Kriegsführung, Sabotage, Aufstandbekämpfung, Terrorismusbekämpfung, Geheimdienst sammeln und spezielle Aufklärung SR durchführt. Kopassus wurde am 16. April 1952 gegründet. Nach mehreren Operationen wie der Indonesian Invasion in Osttimor und der Freilassung von Geiseln aus Garuda Indonesia flog 2-0 erlangte ihr weltweite Aufmerksamkeit. Die Elitentruppen Kopassus führten einige der Militärkampagnen der Regierung an. Es waren unter anderem am Ende der 1950er Jahre die regionalen Rebellionen vom 1961 bis 1962 die Operation Tricora oder Kampagne von West-Neuguinea. 1962 bis 1962 die indonesisch-malaysische Konfrontation, im Jahre 1965 Attentate auf angebliche Kommunisten, die Osttimor-Invasion im Jahr 1975 und nachfolgende Operationen gegen Separatisten in verschiedenen Provinzen. Kopassus wird von nationalen und internationalen Medien und Menschenrechtsorganisationen angeklagt, Menschenrechtsverletzungen in Osttimor, Aceh, Riau und Papua und der Hauptstadt Jakarta begangen zu haben. Vor allem in der westlichen Presse können veröffentlichte Artikel in den Mainstream-Medien Epitheta wie der berüchtigte Kopassus enthalten. Beim Amoklauf an der Virginia Tech am Morgen des 16. April 2007 wurden auf dem Campus der Virginia Polytechnic Institute and State University in Blacksburg, Vereinigte Staaten, 32 Menschen getötet und 29 weitere verletzt. Seung Ho Cho, Senior bei der Virginia Tech, erschoss und tötete 32 Menschen und verwundete 17 weitere in 2 separaten Angriffen oder weitere 6 Menschen wurden verletzt, die aus den Fenstern des Klassenzimmers entkamen, etwa 2 Stunden voneinander entfernt, bevor ihr Selbstmord beging. Zu dieser Zeit war es die tödlichste Schießerei, die ein einziger Schütze in der Geschichte der Vereinigten Staaten durchführte. Eines der Opfer kam aus Indonesien, nämlich Partahi Mamora Halomuan Lumban Toruan aus Medan, North Sumatra, Doktoran an der Fakultät für Bauingenieurswesen. Der Täter erschoss sich anschließend selbst. Es gehört neben dem Sul-Massaker von Bat, dem Amoklauf an der Columbine High School sowie dem Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School zu den folgenschwersten Gewalttaten an einer Bildungseinrichtung in den Vereinigten Staaten. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der CIVI Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Modis steigert den indonesischen Rang zu Outlook stabil, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Ratingsagentur Moody's Investor Service Moody's hat Sovereign Credit Rating CSR Indonesien von BAA3 Outlook positiv zu BAA2 Outlook stabil am 13. April 2018 gesteigert. In ihrer Pressemeldung brachte Moody's zum Ausdruck, dass der Schlüsselfaktor zur Unterstützung dieses Beschlusses die glaubwürdige und effektive Politik sei, sodass dies förderlich für die Stabilität der Makrowirtschaft ist. Die Erhöhung des Devisenvorrats und die vorsichtige Anwendung der finanziellen und monetären Politik verstärken die Verteidigung und die Kapazität Indonesien, um vor innere Schwankungen zu stehen. auf der finanziellen Seite ist Moody's der Meinung, dass die indonesische Regierung in der Lage sei, das Defizit unter 3% seit 2003 beizubehalten. Die Verteidigung des Defizits auf dem niedrigen Niveau und die Unterstützung der langfristigen Finanzierung können die niedrige Schuldenbelastung absichern, die den Bedarf und die Risiko der Finanzierung vermindern kann. Auf der monetären Seite hat die Zentralbank Bank Indonesia Erfahrungen, um der Makrowirtschaftsstabilität die Priorität zu senken. Moody's zufolge sei die Regierung in der Lage, die Maßnahmen für flexiblen Wechselkurse und die effektive Koordination zwischen der Bank Indonesia und der Zentral- und Provinzregierung zu ergreifen, sodass sie die Inflation auf dem niedrigen und stabilen Niveau stabilisieren kann. Bank Indonesia verhielt sich aktiver, makroprudensielle Instrumente zu verwenden, um vor Schwankungen zu stehen. Die Verbesserung der inneren Position und die Vermehrung des Devisenvorrats stärken auch die Verteidigung an das innere Schwankungspotenzial. Des Weiteren sagte der Gouverneur der Bank Indonesia Agus Martowardoyo am Freitag, den 13. April nach der Meldung des Tagesblatt Republika dazu, die Ratingsverbesserung von Moody's von BAA3 Outlook positiv zu BAA2 Outlook stabil bedeutet, dass Indonesien von 4 internationalen Ratingsagenturen anerkannt worden sei, dass Indonesien auf einem Niveau höher als das frühere Investitionsniveau liege. Dieser Rating ist das größte Niveau, das von Indonesien von Moody's erreicht wird. Agus Martowardoyo zufolge sei diese Erreichung die größte Leistung inmitten der Ungewissheit der globalen Wirtschaft, die auf das Wirtschaftswachstum in der Region beeinflusst. Dies konnte dank der Konsistenz der Bemühungen der Bank Indonesia gemeinsam mit der Regierung zur Stabilisierung der Makrowirtschaft und des Finanzsystems realisiert werden, sagte Agus Martowardoyo weiter. Er erklärte, dass aus diesem Fall Bank Indonesia sich vorsichtig auf die Steigerung der globalen Risiken verhalten und Policy Match optimieren werde. Dies gehört zu der makroprudentiellen Politik und der Vertiefung des Finanzmarktes, um die Wirtschaftsstabilität abzusichern. Dies könne eine wichtige Grundlage werden, um das stärkere auf anhaltende und inklusive Wirtschaftswachstum zu schaffen. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians im program Undebares Indonesian Canon.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm stellen wir Ihnen schöne Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Küche Indonesiens vor. Heute erzählen wir Ihnen das typische Snack Enteng Geti aus Blitar, Ostjava. Außer auf der Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung über voinews.id/German hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ostjava hat verschiedene Arten von typischen Gerichten wie Pecel, Rawon, Rujak Cingur und viele andere, die bekannt sind. Neben diesen Gerichten, Ostjava vor allem Blitar hat Snacks, nämlich Enteng Geti. Liebe Hörerinnen und Hörer, En Tengeti is ein traditioneller Snack aus Blitar, der aus Erdnuss, Sesam und Palmzucker hergestellt wird. Das Essen wird normalerweise am Festtag oder Hochzeitsfest serviert, um die Gäste zu begrüßen. Der würzige Geschmack der Erdnuss, der sich mit Sesam mischt, gibt ein Gefühl, das ein bisschen anders ist. Der Geschmack von herzhaftem, knusprigem und süßem Palmzucker ist in einem Gemisch, um den Snack nicht nur für Blitar-Leute, sondern auch für die Touristen, die Blitar besuchen, interessant zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Tengeti hat einen besonderen und dauerhaften Geschmack. Also der Snack eignet sich als Souvenir für einen Urlaub in Blitar. Ein Tengeti wird normalerweise im Bezirk Kademangan produziert, der sich in der Mitte des Bezirks Blitar befindet. Es ist sehr einfach für die Produzenten, während der gesamten Bezirken zu vermarkten. Der traditionelle Snack schmeckt köstlich, wenn er zusammen mit Kaffee genossen wird, wenn er entspannt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Prozess, ein Tengeti zu machen, ist ziemlich einfach. Erstens wird die Erdnuss ohne Speiseöl gebraten, bis sie gut gemacht ist oder die Farbe der Erdnuss braun sich verändert. Danach wird die gebratene Erdnuss hochgehoben und grob püriert. Dann bereiten sie Palmzucker, Kristallzucker und Vanille vor, die miteinander vermischt werden, und fügen sie wenig Wasser hinzu. Dies wird unter Rühren gekocht, bis sich der Zucker auflöst, um wie Sirup zu verdicken. Danach wird die Erdnuss in das eingedickte Zuckerwasser gegeben und gerührt, um den Teig zu mischen und zu verdicken. Dann wird der Teig in eine Pfanne gelegt, die mit Ölpapier bedeckt ist. Dann ist es abgeflacht. Nachdem der Teig getrocknet ist, schneiden sie ihn in Stücke, wie sie die Größe und den Geschmack mögen. Der Preis für eine Portion Tengeti variiert von 5.000 Rupiah bis 35.000 Rupiah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Sponsorprogramm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimonations, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Münchner Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Münchner Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Lokasi oder auf Deutsch die Lage. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören.
Am Anfang werden wir Ihnen ein Beispiel in einem Gespräch mit dem Titel Lokasi oder auf Deutsch die Lage. Wie immer werden wir Ihnen den Satz zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie ihn wieder hören. Liebe Hörer, lass uns das Gespräch hören. Das Gespräch findet zwischen Toni und dem Reiseführer im Prambanan Tempel statt.
Candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, di mana Candi Wisnu?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werden wir die Vokabeln und Ausdrücke, die einen Zusammenhang mit heutigem Thema Lokasi oder die Lage haben, vorstellen. Wir werden zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wiederholen. Der Tempel auf Nisis Candi. Candi. Was nennt man den Tempel in der Mitte? Afinisis, apa nama candi yang ada di tengah? Apa nama candi yang ada di tengah? Di rechte Seite, Afinisis, sebelah kanan. Sebelah kanan. Di linke Seite, Afinisis, sebelah kiri. Sebelah kiri. Der Tempel Wisnu liegt auf der rechten Seite des Tempel Siva. Auf Nisis, Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siva. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siva.
Position eines Objekts, Gebäudes oder irgendwas zu erwähnen, können Sie sagen: A ada di sebelah kanan B. A ada di sebelah kanan B. Oder auf Deutsch: A liegt auf der rechten Seite von B. Oder A ada di sebelah kiri B. A ada di sebelah kiri B. Auf Deutsch, A liegt auf der linken Seite von B. Nach dem Namen von etwas aufgrund seiner Position zu fragen, können Sie sagen, pohon apa yang ada di belakang candi? Pohon apa yang ada di belakang candi? Oder auf Deutsch, welcher Baum ist hinter dem Tempel?
Bevor wir dieses Programm beenden, lass uns das Gespräch wieder hören.
Candi apa yang ada di tengah?
Candi Siwa.
Lalu, candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa?
Candi Brahma.
Oh, di mana Candi Wisnu?
Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Hoffentlich kann dieses Programm Sie fordern, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir veranstalten auch ein Quiz mit einem interessanten Preis für den gewählten Zuhörer, der uns die Antwort schicken. Die Frage ist, wie heißen Sie? Aus welchem Land kommen Sie? Und wie lautet Ihre Adresse?
Beispiel, Sie müssen zuerst begrüßen. Ihr Namen, Ihr Land, Ihre Adresse und Ihre Lieblingsspeisen vorstellen. Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng.
Bitte beantworten Sie die oben genannten Fragen, indem Sie zuerst Ihre Grüße absenden und eine Tonaufnahme an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id senden. Wir treffen uns morgen wieder mit anderen Themen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik Regenbogen, präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Kronjong-Lieder präsentieren. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Kronjong-Lied mit dem Titel Putra Pertiwi oder Kämpfer der Nation, das von Mus Mulyadi gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Setia menepati janji. jasaka bangsa, jasa pahlawanku nan setia. Kan terukir namamu abadi, kau satria putra pertiwi. Hening sunyi di kala purnama, mengilhami hayalanku cita. Syairku pun berdendang tembang. Setia menepati janji batin, mengabdi pada pertiwi. Berkibar panji pusaka bangsa, jasa pahlawanku nan setia. Kan terukir namamu abadi, kau satria putra pertiwi.
Liebe Musikfreunde, das war ein Lied mit dem Titel Putra Pertiwi, das von Mus Mulyadi gesungen wurde. Dieses Lied erzählt über den Kampf der Helden der Nation, die Inspiration im Leben einschließlich der Lyrik und der Lieder wird. Wie in der Lyrik dieses Liedes zitiert ist, die Fahne der Nation flattern, der Verdienst meiner treuen Helden, dein Name ist ewig graviert, du bist mutiger Kämpfer der Nation. Es ist ein Lied, das Liebesgefühl für die indonesischen Kämpfer erwecken könnte. Liebe Zuhörer, Mus Mulyadi ist ein indonesischer Keroncong-Sänger aus Surabaya, Ostjava. Er singt nicht nur Keroncong-Lieder, sondern auch javanesische Lieder. Sein Talent im Singen kann Mus Mulyadi fordern, den Titel als Keroncong-König zu erhalten. Liebe Musikfreunde der Stimulations, hören Sie nun das folgende Keroncong-Lied mit dem Titel Dewi Murni oder Die reine Göttin, das von Mus Mulyadi gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Thank you.
semua serentak mekar menyebar wangi. Untuk menyambut Dewi Muni meniti pelangi turun mandi. Kembenkan sutra ungu melambai meriah rasa semerbak memenuhi angkasa beralih
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Lied Dewi Murni ist ein originales Kronzonglied, das von Sariwono oder Ocin Nur Hasim komponiert wurde. Dieses Lied erzählt über die schöne Göttin, die in dem Teich Dewa badet. Dieses Lied wurde von anderen indonesischen Sängern gesungen. Mus Mulyadi kommt aus der Kunstfamilie. Seine Schwester Sumiati ist als Kronzongsängerin in den Niederlanden und sein Bruder Mus Mujiono ist als Pop- und Jazzsänger in Indonesien. Mus Mulyadi konzentriert sich für die Kronzongmusik. In seiner Karriere in der Musikwelt hat Mus Mulyadi die Hitslieder wie Kota Solo oder Die Stadt Solo, Dinda Bestari, Telomoyo und Jembatan Merah oder Der Rote Brücke. Liebe Musikfreunde, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Kronzonglieder von Mus Mulyadi mit dem Titel Dinda Bestari und Hanya Satu oder Nur Eins. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.